SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Februar in der Mediathek in Bühl. Seit nunmehr 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast. Martina Leubli ist aus Zürich angefahren. Sie ist Literaturredakteurin der Neuen Züricher Zeitung. Judith von Sternburg ist Literaturredakteurin der Frankfurter Rundschau. Sie ist neu in der Jury der SWR-Bestenliste und auch zum ersten Mal auf einem Podium der Bestenliste. Ebenfalls dabei aus der Jury der SWR-Bestenliste ist Christoph Schröder, freier Literaturkritiker und unter anderem für den Deutschlandfunk und den SWR. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Antje Keil und Johannes Wördemann lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar. Weim heißt der neue Roman des Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse, den Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Norwegischen ins Deutsche übertragen hat. Martina Leubli, zu Beginn des Romans kommt der Fischer Jadgir im Boot von seinem westnorwegischen Heimatörtchen Weim nach Björkvin, alias Bergen, das ist die alte Bezeichnung Björkvin, gefahren, um Nadel und Faden zu kaufen. In welchen Verhältnissen lebt denn der Mann, dass er für Nähzeug solche Reisen unternimmt?
Ich denke, der Jadgir, der braucht einfach einen Grund, um mit seinem Schiff nach Bergen zu fahren. Und die Suche nach Nadel und Faden entpuppt sich dann als eine skurrile Sache. Er überlegt sich, was könnte ich dann in der großen Stadt besorgen, was brauche ich noch? Aber er ist ein sehr genügsamer Mensch, er lebt zurückgezogen, ist eher schüchtern und als Einziges, was er noch nicht hat, da fallen ihm Nähnadel und Faden ein und er macht sich auf die Suche in der großen Stadt Bergen nach diesen Utensilien, was gar nicht so einfach ist. Und als er dann im Laden irgendwo endlich Nadel und Faden findet, muss er 250 Kronen dafür hinblättern, das sind über 21 Euro.
Und man glaubt es kaum, er wird dann über den Tisch gezogen, aber er ist ein bisschen zurückhaltend und er sagt sich, naja gut, jetzt ist er schon mal hier und dann kauft er auch dieses Nähzeug und jetzt passiert etwas, was man kaum glauben kann. Er zieht weiter zum nächsten Ort und er will nochmal Nadel und Faden kaufen und er wird wieder über den Tisch gezogen.
Gut, also erstmal will er sehen, ob er auf dem Land außerhalb der großen Stadt das Ganze nicht billiger bekommt. Er geht also in den Landhandel an einem anderen Hafen namens Sund. Und tatsächlich auch dort kosten Nadel und Faden 250 Kronen. Und am Ende hat er 2 Fadenspulen in der Tasche, 2 Nadeln und kein Geld mehr.
Und eigentlich könnte jetzt dieser Roman vorbei sein, aber dann beginnt er erst nämlich damit, dass er dann wieder auf sein Boot steigt und am Hafen, da trifft er eine Frau, in die er lange in der Jugendzeit verliebt war und nach der er sein Schiff, eine Schnigge, benannt hat. Und davon handelt auch die Lesestelle, die wir nun hören werden und die Johannes Wördemann vorträgt. Bitte sehr.
Da stand ich auf dem Deck meiner Schnigge Eline und schaute zu der Frau Eline hinauf, nach der mein Boot benannt war, ohne dass sie es wusste. Jedenfalls hoffte ich, dass sie es nicht wusste. Aber so konnten wir jedenfalls nicht stehen bleiben. Denn jetzt standen wir schon länger dort, oder es fühlte sich an, als hätten wir schon sehr lang so gestanden. Und da sie, Eline, zuerst etwas gesagt hatte, meinen Namen gesagt hatte, war ich jetzt wohl an der Reihe. Und da Eline meinen Namen klar und deutlich gesagt hatte, war ich jetzt wohl damit dran, klar und deutlich, ihren Namen zu sagen. Und ich nahm irgendwie meinen Mut zusammen. Und dann sagte ich laut und deutlich, Eline. Und ich konnte nichts dafür. Aber in meiner Stimme lag eine zitternde Liebe oder eine Sehnsucht. Es war, als hätte ich bittend den Namen Eline gesagt. Und das war absolut nicht meine Absicht gewesen. Es war einfach so, ich konnte nichts dafür. So viel Sehnsucht. So viele Jahre voller Sehnsucht hatte sich wohl in mir angesammelt, dass ich sie nicht hatte zurückhalten können und sie sich in den Namen Eline legte, als ich ihn eben sagte. Und ich hatte den Namen Eline ja so oft vor mich hingesagt, aber wohl kaum jemals zu anderen und ganz sicher nie zu Eline selbst, zu ihr persönlich in Fleisch und Blut. Aber jetzt hatte ich es also getan, zum ersten Mal. Und der Name Eline hing irgendwie in der Luft, wie man sagt, und dort hing er lange. unendlich lange, so war mir. Und dann sagte Eline mit lauter, aber wie Tränen erstickter Stimme, ja, sagte sie.
Johannes Werdemann, Lars aus Weim, von Jon Fosse aus dem Norwegischen, übertragen von Hinrich Schmidt-Henkel, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Judith von Steinburg, man ahnt das ja jetzt bereits, dass dieses Gespräch, was dann zwischen den beiden sich entspinnt, eher wortkarg ist. Man könnte auch sagen, sie schweigen sich wortreich an. Und irgendwann betritt Eline das Boot dieses Fischers und sagt dann sehr selbstbewusst, ich würde gern mit dir zurück nach Weim. Was erzählt dieser Roman über Geschlechterverhältnisse und die Sehnsucht nach Selbstbestimmung?
Also vielleicht würde ich erstmal ergänzend ganz kurz sagen, das war ja eine super Stelle eben und man denkt ja, die sind so schweigsam und das sind sie natürlich auch. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein schmales, aber wahnsinnig wortreiches Buch, weil es in der Ich-Erzählerfigur ständig arbeitet und auch der Faden wird ja nicht so auf die Schnelle dann zähneknirschen gekauft, sondern über 3 Seiten ungefähr hadert der Mann mit dieser Unverschämtheit dieser Kosten, um es dann doch zu machen. Und das ist natürlich zugleich das Vorspiel zu der jetzigen Szene, dass nämlich Eline sich sofort durchsetzen wird. Und man kann sagen, Eline schweigt, wir erfahren nichts über sie, sie setzt sich mit allem durch. Die Männer reden und reden und reden mit sich selber. Sie scheinen schweigsam zu sein, aber da das nur aus ihrer Perspektive ist, reden und reden und reden sie für uns und können sich aber null durchsetzen.
Und man glaubt kaum, dass mit einer solchen Erzählanlage einiges passiert. Christoph Schröder, wenn man versucht, den Inhalt dieses Romans zusammenzufassen, das ist gar nicht so leicht. Das Buch ist, das sollte man vielleicht noch ergänzen, in 3 Teile unterteilt, aber dann doch irgendwie die zentrale Frage, worum geht es im Kern? Was macht diese Prosa, die ja gewissermaßen aus kapitellangen Sätzen besteht? Also das, was wir gerade auch gehört haben, ist nur ein Ausschnitt aus einem riesigen langen Satz.
Ja, es ist tatsächlich nur ein Satz, dieses Buch. Also worum geht's? Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es sind 3 Männer, die in 3 Kapiteln erzählen. Das erste Kapitel ist Jadgir, der Eline kennenlernt und dann mit ihr auf wundersame Weise ein Paar wird. Das zweite Kapitel ist erzählt aus der Perspektive von Elias. Das ist Jadgirs bester Freund, der sich sozusagen aufgrund von Elines Auftauchen vernachlässigt fühlt. Und das dritte Kapitel ist dann geschrieben aus der Perspektive von Elines Ex-Mann, mit dem sie nachher wieder zusammenkommt. Und die Hauptfigur ist natürlich trotzdem diese Eline, weil sie gestaltet die Welt, also ihr Wille geschieht. Das muss man klar sagen. Sie gibt ja sogar den Personen andere Namen als ihre eigentlichen und die nehmen die auch an. Also sie heißt im Übrigen auch nicht Eline, sondern Josephine. Also das ist alles, sie bestimmt, wie alles läuft. Wie Frau von Sternburg gesagt hat, die Männer sprechen, Eline dirigiert im Hintergrund als eigentliche Hauptfigur, kommt aber nicht zu Wort. Ist das gelungen? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Mir fallen ganz viele floskelhafte Wörter ein zu diesem Buch und alle stimmen. Also der Begriff Traumlogik, finde ich, ist eigentlich ein absolutes No-Go, aber er trifft genau auf das, was in diesem Buch passiert. Darf noch kurz eine Anekdote erzählen, dann schweige ich auch. Ich habe vor 16 Jahren mal ein Buch von Jon Fosse rezensiert. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschlagen. Das war einer der bösesten Verrisse, den ich je geschrieben habe. Und als 2022 diese Nachricht vom Nobelpreis im Radio durchgegeben wurde, habe ich gedacht, das sei ein schlechter Scherz. Dachte ich nicht zum ersten Mal beim Nobelpreis, aber da dachte ich. Und dieses Buch hat mich derart berührt, derart gefangen genommen und derart gepackt, dass ich mich frage, schreibt Jon Fosse anders oder ist das ein Buch für gereiftere Leser? Und das meine ich völlig unironisch, sondern das ist ein Buch für Menschen, die vielleicht in ihrem Leben schon ein bisschen was hinter sich gebracht haben, die Erfahrungen gemacht haben und die mit diesen Erfahrungen auf eine Weise umgehen, die vielleicht nicht psychologisch logisch und konsistent sind, sondern eher in einer ganz eigenen inhärenten Logik.
Martina Leubli, was meinen Sie, worin besteht die literarische Qualität dieser Prosa?
Es ist einerseits der Sprachfluss, das ist nicht das erste Mal bei Jon Fosse, aber dieses Mal ist er sehr mühelos und der Perspektivenwechsel der 3 Männer, also man folgt einfach diesem inneren Monolog und dann spricht plötzlich ein anderer und die ganze Geschichte, das Beziehungsgeflecht verschiebt sich so ein bisschen wie in einem Mosaik und man folgt aber weiter und es geschieht Unerklärliches. Das Wort wundersam ist vorhin gefallen. Es geistert, es spukt. Man hört ein seltsames Klopfen. Ist das vielleicht ein Gespenst? Und man nimmt das einfach so hin, weil diese Sprache sanft fließt und die gleichen Motive wie die Boote, das Meer, die einsamen Männer, das wird immer wieder variiert und kommt eigentlich wie Musik zu einem. Für mich erzeugt das einen Textzug, aus dem ich gar nicht mehr rauskomme, ohne mich aber zu fragen, was das Ganze soll. Das ist mir in dem Moment eigentlich egal.
Sie nicken zustimmend.
Ja. Ich glaube, dass das das leichteste Buch ist, was ich von Jon Fosse kenne. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, ah, jetzt hat er den Nobelpreis, jetzt kann er sich entspannen. Das ist ja auch das erste Buch, was er danach geschrieben hat. Da ist ja wirklich was dran. Ich finde es auch ein Buch voller Zärtlichkeit, auch einer erstaunlichen Menschlichkeit. Wir haben hier echt Schwierigkeiten, das zu vermitteln, also auch wie überraschend diese Perspektivwechsel sind. Das klingt so geradlinig, ja, drei Männer sprechen, aber ich gebe Ihnen jetzt noch mal an die Hand, dass praktisch niemand dieses Buch überleben wird. Das ist ja sehr eigenartig und es wird eine, wirklich, das ist keine Spekulation, es wird eine Geistererscheinung geben, eine veritable Geistererscheinung. Man kann es nicht anders deuten. Und zugleich handelt es schon von der Sehnsucht und der Möglichkeit, dass diese Männer sanft sind. Also Eline, die nicht sehr gut abschneidet menschlich, ja, die insinuiert, dass ihr erster Mann, der dann als Dritter zu Wort kommt, sie sehr schlecht behandelt hat. Aber man merkt dann, auch das weiß man gar nicht so genau. Also wenn es eine zwielichtige Figur ist, dann muss ich mit großem Bedauern sagen, dann ist das Eline.
So. Also ich habe in einer anderen Diskussion erlebt, dass eine Kritikerin sich genau darüber empört hat mit der Haltung,
ist auch ärgerlich.
Ein alter weißer Mann schreibe über alte weiße Männer und die Frau ist böse. Aber so kann man das ja im Grunde genommen gar nicht zusammenfassen,
nein,
weil es gibt so viele andere Themen und die sind gewissermaßen eben, wie soll man sagen, gar nicht so typisch. Keiner ist so typisch und man erfährt von ihnen, weil das Buch eben nicht psychologisch erzählt wird, dann überraschend wenig. Welche Rolle spielt, das wurde vorhin schon angedeutet, denn überhaupt die Religion in diesem Roman?
Also das Übersinnliche spielt mit. Wir haben das Gespenst. Es gibt auch ein Bethaus. Ganz am Ende des Buches wird das ganze Geld, das ganze Vermögen dieser drei Personen an ein Bethaus gespendet. Aber das Bethaus ist doch auch eher so ein Treffpunkt in diesem einsamen, abgelegenen Fischerdorf. Es gibt innerhalb des Dorfes schon Dynamiken, wo die einen denken, das sind die Frommen. In der Schweiz würden wir jetzt sagen, die Stündler, die dorthin gehen. Aber man weiß auch da nicht so genau, sind diese Personen, also vor allem der Elias, der Mittlere, der erzählt, ist er wirklich so fromm oder geht einfach dahin, um Leute zu treffen? Also es ist ganz anders als bei früheren Werken von Jon Fosse, die wirklich explizit auch theologisch waren und sich mit theologischen Fragen auseinandergesetzt haben, speziell die Septologie. Ist das hier, das fließt so ein, aber letztendlich ist das für mich eher, geht das in Richtung Märchen, Traum, Wirklichkeit und nicht in Richtung Religion. Also die Frage, was ist wirklich, was ist Traum und wie gehen die beiden zusammen und was ist, wenn eine alte Sehnsucht, eine Liebe plötzlich Realität wird, ist das dann besser? Also es spielt damit viel stärker, finde ich.
Wir sollten auf jeden Fall noch etwas zu der Übersetzung sagen, selbst wenn wir wahrscheinlich alle kein Wort Norwegisch können. Ich hatte jedenfalls bei der Lektüre das Gefühl, mit Hinrich Schmidt-Henkel ist hier eine Art Hohepriester der Übersetzungskunst am Werk. Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, dieses Buch ist natürlich auch auf eine ganz besondere Weise geschrieben in der Interpunktion. Das ist ja eine sogartige, komplett durchrhythmisierte und nahezu satzzeichenfreie Prosa. Und Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt ja Jon Fosse schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, der hat diesen Rhythmus und diesen Tonfall dermaßen gut ins Deutsche für sich transportiert, dass sich das eigentlich wirklich liest, als sei das ein muttersprachlicher Text. Also es liest sich nicht wie eine Übersetzung. Ich weiß, sowas hören Übersetzer eigentlich nicht gerne, weil dadurch aber ihre Leistung ja eigentlich nicht geschmälert wird, sondern eher nochmal herausgestellt. Wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Sache sagen zu dieser Lesart. Ja, hier erzählt ein alter weißer Mann aus der Perspektive von drei Männern über eine Frau. Das stimmt natürlich. Aber das ist natürlich nach den Gesetzen des realistischen Romans so. Und ich glaube trotzdem, dass dieser Blick auch auf diese Frau ein zärtlicher auf eine gewisse Weise ist, dahingehend, dass dieses ganze Buch ja eigentlich darum geht, was ist Nähe, was ist Distanz und vielleicht auch die Frage stellt, wie unterscheidet sich Freundschaft oder die freundschaftliche Zugewandtheit unter Männern gegenüber einer Beziehung zu einer Frau? Was macht das miteinander? Welche Balancen werden da außer Kraft gesetzt? Ich wollte das nur noch mal betonen, dass also hier nicht sozusagen eine Hexenfigur aufgebaut wird, sondern dass das schon innerhalb der eigenen Konstruktion des Buches schon sehr gut ausbalanciert ist. Jedenfalls habe ich so verstanden.
Ja, ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass Martina Leubli vorhin darauf hingewiesen hat, dass die Namen ständig wechseln und das wird von Eline eigentlich auch dirigiert, was Eline ja auch zu einer Schöpferin macht. Also ich würde sagen, wenn das eine merkwürdige Frauenfigur ist, dann ist sie auch, sie ist eine Schöpferin. Dann ist sie die Schöpferin vielleicht. Und darum ist sie vielleicht auch rätselhaft und darum hängen die Männer ihr vielleicht auch an. Also das kann man sehr schillernd lesen.
Martina Leubli, ich würde Sie gerne als Vosse-Spezialistin, die Sie sind, noch etwas fragen. Sie haben den Autor getroffen zum Interview. Sie kennen die Werke von Vosse sehr gut. Wie würden Sie das denn jetzt einordnen ins Gesamtwerk einerseits und dann auch im Hinblick, was da kommen mag? Denn das sollte man vielleicht noch sagen, das ist der Auftakt einer Trilogie. Also die meisten sind zwar tot, aber irgendwie soll es weitergehen.
Genau. Na, und dann werden wir sehen, ob nicht auch Eline noch zu Wort kommt. Wer weiß. Also Jon Fosse hatte ja schon in anderen Texten eine Zuneigung zu Dreierkonstellationen, in seinen Theaterstücken auch schon oder auch in der Trilogie zum Teil. Aber jetzt dieses Werk, das hat mich wirklich beeindruckt durch seine Heiterkeit, durch seine Komik, auch die absurden Dialoge, eben wo es darum geht, diesen Faden und die Nadel zu kaufen oder auch auf dem Schiff. Das ist einfach auch sehr, sehr witzig. Und ich habe schon auch beim Lesen den Eindruck, jetzt so einen sehr entspannten, dem Leben und den Menschen zugewandten, altersweisen Jon Fosse zu lesen. Auf jeden Fall, obwohl er die Liebe zu ein bisschen absonderlichen, eigenbrötlerischen, schweigsamen Figuren auch schon immer hatte.
Weim, der neue Roman von Literatur-Nobelpreisträger Jon Fosse in der deutschen Fassung von Hinrich Schmidt-Henkel, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank.